Super, bei euch wieder zu sein. Ich war vor, was in 2, 3 oder 4 Jahren mal hier. Da war ein ähnliches Wochenende wie dieses. Und ich war inzwischen auch mal in der Mongolei mit der Gefährdetenhilfe. Das war ganz super. Und den einen oder anderen von euch treffe ich ab und zu mal. Und so ist schön, jetzt kenne ich die Arbeit schon ein bisschen hier am Scheideweg, die ich sehr schätzen gelernt habe. Auf jeden Fall, das Thema heute ist ja Wahrheit suchen. Wisst ihr, mich wundert, dass so viele gekommen sind. Weil Wahrheit suchen ist heute nicht mehr sehr aktuell. Ja, komm doch vor, das ist noch Platz. Nein, er will nicht. Die meisten Menschen heute suchen nämlich nicht mehr nach Wahrheit. Ich habe vor ein paar Monaten irgendwo im Norden Deutschland gepredigt. Da war ein zweiter mit mir, ein zweiter Redner, Alexander Gart aus Berlin. Und der hat ein Buch geschrieben, der ist Gemeindegründer in Berlin. Und 60% seiner Gemeindeglieder, er macht das seit 7, 8 Jahren, so 170 Leute oder was in der Gemeinde, und 60% davon sind ehemalige Atheisten. Und er hat gesagt, das größte Problem, und das kann ich nur bestätigen, ist, die meisten Menschen sagen, diese Welt ist genug. Ich brauche nicht mehr. Und sein Buch, er hat ein Buch geschrieben, das heißt, diese Welt ist genug. Und wenn ein Mensch sagt, die Welt ist genug, der sucht nicht nach Wahrheit. Wozu auch? Die Welt genügt ja. Ich bin gesund, vielleicht. Ich habe von mir aus eine Familie, habe einen guten Job. Einmal sterbe ich, muss ja jeder. Das reicht mir. Die meisten Menschen heute fragen nicht mehr nach Wahrheit. Wenn ihr tatsächlich deshalb gekommen seid, dann seid ihr die Ausnahme. Und die Kunst ist es, und in seinem Buch, der Titel heißt dann in Klammer, die Welt ist in Klammer nicht genug. Da, wo ein Mensch an dem Punkt kommt, wo er sagt, weißt du was, in der Früh aufstehen, aufs Klo gehen, Zähne putzen, frühstücken, dann irgendeine Arbeit machen, abends nach Hause kommen, die Katze füttern, einheizen oder was immer, dann ein Bier trinken, Fernsehen und schlafen gehen, dann wieder aufstehen, Zähne putzen, Klo gehen und so weiter. Das kann doch nicht alles sein. Wenn ein Mensch zu dem Punkt kommt, wo er sagt, diese Welt ist nicht genug, dann ist es nur noch ein Schritt zu Jesus Christus, nämlich zur Wahrheit. Und ich habe keine Ahnung, wo du herkommst. Das ist ein großer Vorteil, den ich habe. Denn, weißt du, wenn der eigene Gemeindepfarrer irgendein Thema anspricht, da schauen sie sich ihm an und fragen, meint er mich oder dich oder wen meint er heute? Ich habe keine Ahnung, wer du bist. Und darum kann ich frei reden. Also ich habe keine Ahnung, wo du herkommst. Kann sein, der eine sagt, ich habe mit Kirche, mit Bibel, mit Gott nicht viel am Hut, aber das höre ich mir mal an. Super, dass du da bist. Hör einfach zu. Der andere von euch ist vielleicht schon lange mit Gott unterwegs, vielleicht ein bisschen verzweifelt oder gelangweilt und sagt, worum geht's eigentlich im Leben? Wenn ein Mensch an den Punkt kommt, wo er sagt, diese Welt ist mir nicht genug, dann fragt er nach einem Warum des Lebens. Ein berühmter Mann eigentlich, ein Bekannter, Dr. Viktor Frankl, der hat die dritte Wiener Schule entwickelt nach Freud und Adler, die sogenannte Logotherapie. Der hat ein Buch geschrieben, das wurde millionenfach verkauft, das hieß Der Mensch auf der Suche nach Sinn. Und seine These, seine Grundthese war, der beste Beweis, dass es so etwas wie Wasser gibt, ist die Tatsache, dass der Mensch Durst hat. Und der beste Beweis, dass es einen Sinn im Leben gibt, ist die Tatsache, dass der Mensch nach Sinn fragt. Und ich würde hinzufügen, das hat Frankl nicht gesagt, der beste Beweis, dass es einen Gott gibt, ist die Tatsache, dass der Mensch nach Gott fragt. Irgendwie fragt der Mensch nach Gott. Ist hochinteressant, ich komme viel in der Welt rum, ist ein Vorrecht, das ich habe. Du findest in dieser Welt noch Gegenden, da gibt es keine Krankenhäuser. Du findest in dieser Welt noch Gegenden, da gibt es keine Schulen oder Altersheime. Aber du findest auf dieser ganzen Welt keinen Ort, wo es keine Anbetungsstätte gibt. Völlig egal, wo du bist. Irgendwie ist etwas im Menschen drinnen, das nach Gott fragt, nach Anbetung verlangt. Oder man könnte sagen, das nach Wahrheit, nach Sinn fragt. Nun, die Frage ist, was braucht es, damit ein Mensch ehrlich sagen kann, mein Leben ist sinnvoll? Übrigens, es genügt nicht, wenn ein Mensch sagt, mein Leben ist sinnvoll. Das kann jeder sagen. Sondern wir müssen auch eine legitime Antwort geben können auf die Frage nach dem Sinn. Und das ist, was ich heute, morgen und übermorgen tun werde, von unterschiedlichster Perspektive. Was gibt diesem Leben einen Sinn? Und mein erster Punkt ist die Suche nach Wahrheit. Das klingt jetzt für den einen oder anderen vielleicht ein bisschen theoretisch. Aber ich sage euch eins, es ist extrem praktisch. Ich habe gerade heute im Neuen Testament gelesen, wo Jesus einmal sagt, lass dein Ja ein Ja sein und dein Nein ein Nein. Das heißt, sage die Wahrheit. Wenn es Ja ist, dann soll es Ja sein. Wenn es Nein ist, dann soll es Nein sein. Aber ein junger Bursche, der hat in einer Bank angefangen zu arbeiten, wurde dann so ein bisschen der Sekretär vom Leiter. Und der Leiter kam zu ihm und hat gesagt, ich bin jetzt im Büro, wenn irgendjemand kommt und nach mir fragt, sag ihm, ich bin nicht da. Und der junge Bursche hat gesagt, Chef, es tut mir leid, aber das kann ich nicht. Er hat gesagt, warum nicht? Ich befehle es dir, tu es. Der junge Mann hat gesagt, ich kann es nicht, denn das wäre Lügen. Ich werde nicht lügen, auch nicht für Sie. Der Chef war etwas verärgert. Am Nachmittag hat der Junge beim Vorbeigehen ihm gesagt, Chef, ich möchte Ihnen nur sagen, ich werde nie für Sie lügen und Sie können sich darauf verlassen, ich werde Sie auch nie anlügen. Und nächsten Tag, nachdem der Chef ein bisschen nachgedacht hat, kam er zum Burschen und hat gesagt, ich werde mich einsetzen, dass du in die höchsten Reihen dieser Bank kommst. Denn etwas in dir will die Wahrheit sagen. Und das brauchen wir. Aber seht ihr, Wahrheit ist nicht etwas, das du produzieren kannst. Es ist Gott, der die Wahrheit ist, und wenn wir Gott kennen, der die Wahrheit ist, dann wollen wir auch die Wahrheit sagen und die Wahrheit leben. Und darum ist es ein extrem praktisches Thema. Erinnert euch, wer von euch die Bibel kennt, als Jesus gekreuzigt wurde unter Pontius Pilatus, das war damals so der Chef der Region dort, da fragte Pilatus, was ist Wahrheit? Was ist Wahrheit? Aber die Antwort hat ihn nicht interessiert. Seht ihr, manchmal stellen wir zwar die Frage nach Wahrheit, aber wirklich damit beschäftigen, so wichtig ist es auch wieder nicht. So ähnlich, jemand hat mal gesagt, ja, wir fragen die tiefsten Fragen des Lebens, wo komme ich eigentlich her, wozu bin ich da, wo gehe ich einmal hin? Und übrigens, die Glühbirnen sind heute um 10 Euro billiger beim Aldi. Seht ihr, wir reden über Wahrheit, aber wir denken oft nicht drüber nach. Es ist so ein Nebenbeigerede. Und das Streben, wirklich das Streben nach Wahrheit in Bezug auf Gott, wird heute nicht nur vernachlässigt, sondern sogar unterdrückt. Im Römer 1, Vers 18 lesen wir, die Wahrheit wird niedergehalten. Seht ihr, es ist so, die Wahrheit über Gott kann man schon erkennen, wenn man will. Aber sie wird niedergehalten. Sie darf nicht aufkommen. Teenager sind solche, die noch nach Wahrheit fragen. Ich kann mich erinnern, meine Tochter, die war erst 10, als sie das gefragt hat, im Auto hat sie mal gefragt, Vati, wie weißt du überhaupt, dass es einen Gott gibt? Das ist eine Frage nach Wahrheit. Ich habe dann versucht zu erklären, sie war 10 Jahre, sie war dann zufrieden, so halbwegs mit meiner Antwort. Und dann hat sie gefragt, ja Vati, okay, ich glaube dir, dass es einen Gott gibt, aber wie weißt du, dass Jesus der Richtige ist? Das sind gute Fragen. Übrigens, wenn du Christ bist, möchte ich dich fragen, könntest du diese Frage beantworten? Könntest du deiner 10-jährigen Tochter beantworten, warum es einen Gott gibt? Und könntest du beantworten, warum Jesus der Richtige ist? Ich möchte euch heute eins ans Herz legen. Wenn du es nicht kannst, das ist auch okay, setz dich die nächste Woche hin und versuch, die Antwort zu formulieren, sodass ein 10-jähriges Kind es versteht. Denn als Christen sollten wir in der Lage sein, das zu tun. Und seht ihr, der Grund, warum wir das auch als Christen nicht können, ist, weil wir uns eigentlich nur so nebenbei, ja, ist schon wichtig, Jesus zu kennen, warum genau, weiß ich auch nicht, aber es schadet nicht. Ich fordere Christen immer heraus zu denken, denn seht ihr, Glaube ist nicht das Gegenteil von Denken, sondern das Gegenteil von Glaube ist der Unglaube. Aber der Glaube denkt. Und heute Abend geht es um Wahrheit, da geht es auch um Denken. Morgen werden wir über Liebe reden, da geht es mehr um das Sein. Aber heute will ich euch doch ein bisschen herausfordern. Es ist so, in akademischen Kreisen wird heute die Frage nach Wahrheit unterdrückt. Zum Beispiel, wenn du an eine Uni gehst, irgendwo in Deutschland, fast egal wo, und du studierst von mir aus Philosophie oder Religion. Früher hat man Theologie studiert, heute studiert man Religion, das ist ein großer Unterschied. Bei der Theologie ist Gott im Mittelpunkt, bei der Religion ist der Mensch im Mittelpunkt. Heute studiert man nicht mehr Theologie, sondern nur noch Religion. Aber auf die Frage an jeder Uni, welche Religion ist wahr? Wer ist der wahre Gott? Während die meisten Professoren an einer Uni antworten, die werden sagen, jede Glaubensrichtung, jede Ethik, jede Religion, jeder Lebensstil ist gleichwertig, solange wir es ehrlich und von Herzen tun. Das heißt, Wahrheit ist beliebig. Du hast deine Wahrheit und der hat seine Wahrheit. Das ist, was heute eigentlich im Großen gelehrt wird. Was ist so attraktiv daran? Das hat seine Attraktivität, nämlich, das heißt, jeder kann seinen eigenen Glauben, seine eigene Überzeugung leben. Ich muss niemand überzeugen von meinem Standpunkt und ich muss mich nicht überzeugen lassen von einem anderen Standpunkt. Jeder hat seine Wahrheit. Ich glaube, Friedrich der Große hat mal gesagt, jeder soll nach seiner Fasson selig werden. Das ist attraktiv daran. Ein Problem jetzt, und ich bitte euch, mich da zu hören, diese Aussage ist völlig irreal und realitätsfremd. Niemand von uns lebt danach. Ich möchte euch das ganz einfacher darstellen. Ja, schmeiß mir den Kugelschreiber darauf. Den brauche ich nämlich jetzt. Gell? Das ist ein Kugelschreiber. Sogar in Österreich heißt der so. Und ich habe jetzt den Jörn gebeten, gib mir bitte den Kugelschreiber. Und er hat mir tatsächlich den Kugelschreiber gegeben. Jetzt könnte jemand in diesem Raum sitzen und sagen, ja Hans-Peter, du bist ja von Österreich, du bist ein extrem enger Typ. Das ist doch kein Kugelschreiber. Für dich ist es ein Kugelschreiber. Für mich ist es ein Papier? Der Nächste sagt, na, du bist ja von Norddeutschland, du kennst dich auch nicht, aber ich bin von Süddeutschland. Das ist weder Kugelschreiber noch Papier. Für mich ist es ein paar Schuhe. Immer seid doch nicht so eng, wie kleinkariert seid ihr, das ein Kugelschreiber zu nennen. Das ist ja extrem eng. Aber jetzt ist ein Problem. Wenn das jetzt ein Kugelschreiber oder ein Blatt Papier oder ein paar Schuhe ist, sage ich jetzt, gib mir den Kugelschreiber und ich weiß dann nicht, was ich bekomme. Darum haben wir uns entschlossen, es kann nur so funktionieren, das ist ein Kugelschreiber und es bleibt einer, denn sonst haben wir nur noch Chaos. Das heißt, es ist nicht beliebig. Ich möchte euch nur zeigen, in den einfachsten Dingen leben wir nicht danach, es entspricht nicht der Realität. Ich gebe euch ein bisschen ein intelligenteres Beispiel noch. In Amerika gibt es eine Talkshow von der Shirley MacLaine und von der Oprah Winfrey vielmehr. Sie hat Shirley MacLaine eingeladen. Die Oprah Winfrey, kennt die irgendjemand, mal gehört davon? Ja, du bist trotzdem glücklich, ist okay, auch wenn du sie nicht kennst. Sie ist eine extrem bekannte Medienpersönlichkeit in den USA. Und sie hat jede Woche so Talkshows mit berühmten, bekannten Persönlichkeiten. Und die interviewt sie halt. Und das ist vor ein paar Jahren her, da war ich gerade in Seattle. Und da hat sie einen New Age Guru eingeladen, Shirley MacLaine hat die geheißen. Und die verkauft die Idee, jeder kann seine eigene Wahrheit finden und glücklich werden. Und ihre Wahrheit beinhaltete, dass wir die Göttlichkeit besitzen und sie bezieht ihre Energie aus dem Universum und in ihrer speziellen Sache, sie hat ein Kleid mit großen Punkten gehabt und über diese Punkte strömt die Energie in ihren Körper und gibt ihr halt die Kraft zum Leben und so weiter. Und dann hat sie ein paar Punkte genommen und sie auf die Kleider von der Oprah Winfrey draufgelegt, von der Moderatorin, und hat gesagt, schließe die Augen und die Energie wird in dich fließen und sie hat es getan und irgendwie hat sie sich gut gefühlt dabei und sie hat gesagt, wow, das ist wunderschön. Und dann hat sie gesagt, jetzt hast du deine Wahrheit entdeckt. Und Oprah Winfrey sagte, ich bin so glücklich, dass jeder von uns seine Wahrheit entdecken kann. Eine Woche später hat mir dann ein Freund erzählt, der in Seattle wohnt, hat sie wieder eine Talkshow gehabt. Diesmal hat sie einen Typen eingeladen, Michael Aquino heißt er. Der ist der Pfarrer von einer Satanskirche in San Francisco. Und sie hatte ein Interview mit diesem Mann. Und Aquino war zu der Zeit unter Verdacht, dass sie Teenager in ihrem Kult opfern und Teenager töten in ihrem Satanskult. Und so hat sie ihn danach gefragt, ob das tatsächlich so ist, dass sie in ihren Satanskulten da Teenager opfern und so weiter. Und Michael Aquino hat natürlich gesagt, na, das stimmt überhaupt nicht, wir sind nur ein Haufen Hexen und Satansanbeter und treffen uns halt so und so weiter. Aber sie hat nicht locker gelassen, sie hat ein paar Mal nachgefragt und schließlich hat Michael Aquino gesagt, wenn es so wäre, dass wir das tun würden, was würdest du dazu sagen? Wir haben Religionsfreiheit in diesem Land. Jeder von uns kann glauben, was er will. Wenn wir unsere Überzeugung dafür hätten, hätte niemand das Recht, uns aufzuhalten. Und die Oprah Winfrey, die Moderatorin, ist ausgeflippt. Sie hat gesagt, sowas darf niemand sagen, du sollst in der Hölle verbrennen, denn niemand darf leben, der so etwas sagt wie du. Interessant, in der Vorwoche hat sie behauptet, jeder kann seine Wahrheit entdecken. Seht ihr, es ist irreal. Das sind schöne Phrasen an der Uni, aber niemand praktiziert die im alltäglichen Leben. Und eins möchte ich euch ans Herz legen, die Wahrheit muss mit der Realität übereinstimmen. Aber das, was wir heute als Wahrheit manchmal verkaufen, hat mit der Realität überhaupt nichts mehr zu tun. Seht ihr, es ist eben nicht egal, ob ich im Knast sitze oder auf freien Fuß bin. Du kannst sagen, ja, das ist ja, jeder hat seine Philosophie, der eine ist halt drinnen, der andere draußen. Ist doch alles dasselbe, oder? Nein, es ist nicht egal, ob ich drogenabhängig bin oder frei von Drogen bin. Der Unterschied ist relativ groß. Da kann man nicht sagen, ja, der hat halt seine Wahrheit entdeckt im Heroin und der andere halt in seiner was immer. Es ist ein Unterschied. Also zu sagen, alles ist gleich, ist völlig irreal, entspricht nicht der Realität. Ein weiteres Argument, das ich oft höre, wenn es um Wahrheit geht, ist, ja, jeder kann seine Wahrheit haben, solange er dem anderen nichts Böses tut und richtig handelt. Das klingt wieder gut, aber hat ein großes Problem. Ihr seht schon, Entschuldigung, aber ihr müsst ein bisschen mitdenken, es wird gleich ein bisschen leichter. Warum ist das ein Problem, wenn ich sage, jeder kann glauben, was er will, solange er nichts Böses tut? Die Frage ist jetzt, wer bestimmt, was gut und böse ist? Was richtig und falsch ist? Bestimmen das die Atheisten oder die Christen oder die Moslems? Wer bestimmt das jetzt? Was ich jetzt sage, ist ganz wichtig für persönliche Gespräche. Eine Frage, die ich relativ oft bekomme. Manchmal unterrichte ich an Unis, die haben so manchmal so Treffen von den Studenten, wo sie über so philosophische Themen reden, theologische Themen. Und da kommt eine Frage relativ regelmäßig, dass ein Student sagt, es kann doch keinen Gott geben bei all dem Bösen, was in dieser Welt geschieht. Eine berechtigte Frage. Aber ich möchte euch jetzt zeigen, diese Frage kann man eigentlich nicht stellen. Nämlich, ich frage dann den Studenten, wenn er sagt, es kann keinen Gott geben bei all dem Bösen, was geschieht. Dann frage ich den Studenten, wenn du behauptest, dass es das Böse gibt, etwas Böses gibt, nimmst du dann nicht an, dass es auch so etwas wie das Gute gibt? Dann sagen die immer, ja, selbstverständlich gibt es das Gute. Dann sage ich, ja, wenn du annimmst, dass es das Gute gibt und das Böse, dann nimmst du auch an, dass es ein moralisches Gesetz gibt, einen Maßstab, das unterscheidet zwischen was gut und was böse ist. Dann sagen sie meistens, ja, das glaube ich. Dann sage ich, wenn du aber glaubst, dass es einen Maßstab gibt, der zwischen gut und böse unterscheidet, dann nimmst du auch an, dass irgendjemand diesen Maßstab gegeben hat. Und dieser jemand kann nur Gott sein. Das heißt, wenn es keinen moralischen Gesetzgeber gibt, keinen Gott, der ein Gesetz gegeben hat, dann gibt es auch kein moralisches Gesetz. Wenn es kein moralisches Gesetz gibt, dann gibt es auch kein Gut und kein Böse. Darum kannst du nie sagen, ich glaube nicht an Gott bei all dem Bösen in dieser Welt. Denn sobald du annimmst, dass es das Böse gibt, glaubst du, dass es Gott gibt? Sieh dir, das ist eine philosophische Sache. Aber die ist manchmal wichtig in Debatten, damit Menschen erkennen, ja, das, was ich jetzt gesagt habe, das kann gar nicht sein. Beides kann nicht sein. Andere sagen, wenn du sagst, ja, ich tue das, was richtig, und ich sage, wie unterscheidest du zwischen gut und böse, richtig und falsch? Dann sagen sie, ja, mit meinem Gefühl. Mein Gefühl sagt mir, was richtig und falsch ist. Dann frage ich, wessen Gefühl? Das von Adolf Hitler oder das von Mutter Teresa? Seht ihr, Freunde, wir können niemals das Gefühl nehmen, um zu entscheiden, was richtig und falsch ist. Und da muss ich wirklich immer wieder ermutigen, nachzudenken. Ich weiß nicht, wer von euch das Buch gelesen hat von dem, das ist so der führende Atheist, die neuen Atheisten, da ist nichts Neues daran. Was neu ist an ihnen, ist ihre Aggressivität. Aber so der Leitende von denen ist der Richard Dawkins, der hat ein Buch geschrieben, The God Delusion, der Gotteswahn heißt es auf Deutsch, wurde millionenfach verkauft, ich habe es auch gelesen. Und eins, nicht in diesem Buch, er hat mehrere geschrieben, in einem Buch schreibt er, there is no such thing as good and bad. We are all dancing to our DNA. Die Idee von Gut und Böse existiert nicht. Wir tanzen alle nur nach unserer DNA. Das kannst du jetzt an der Universität lehren. Ich bin mir nicht sicher, ob jetzt der Richard Dawkins Kinder hat, aber nehmen wir an, er hat eine Tochter. Und seine Tochter ist eine hübsche 17-jährige Tochter, geht durch die Stadt und wird von einem Mann, der auf Lust aus ist, vergewaltigt und unter Umständen zerstört dabei den Rest ihres Lebens. Wir haben gerade vor ein paar Jahren ein hübsches 17-jähriges Mädchen aus einer Gletscherspalte rausgeholt, erfroren. Sie hat sich freiwillig reingesetzt, sie wurde vergewaltigt, fand keinen Sinn mehr im Leben. Und nehmen wir an, seine Tochter wird vergewaltigt und am nächsten Tag kommt dieser Mann zu ihm an die Haustür, klingelt an und sagt: Herr Dawkins, ich habe gestern Abend nur nach meiner DNA getanzt. Ich bin mir nicht sicher, ob er es dann immer noch so witzig findet. So eine Aussage entspricht nicht der Realität unseres Lebens. Darum, es gibt richtig und falsch, es gibt eine Wahrheit und es gibt eine Lüge. Es ist nicht alles dasselbe. Noch etwas. Ein anderes Argument, das ich oft höre, ist: Ja, aber letztlich glauben wir doch alle an denselben Gott. Ob die Moslem oder die Buddhisten, Hinduisten oder Christen, äußerlich mögen Unterschiede sein, aber in der Essenz glauben wir doch an den gleichen Gott, oder? Die Frage, die kann von guten Herzen kommen. Ich nehme solche Fragen unbedingt ernst. Aber ich muss Ihnen auch sagen, das Gegenteil ist der Fall. Oberflächlich mögen sich manche Religionen ähneln, aber der Inhalt ist völlig unterschiedlich. Ich war letztes Jahr in Jerusalem, mitten in Jerusalem auf dem Tempelberg. Oben steht die Moschee von Omas und da steht auf der Moschee, auf der muslimischen, steht: Allah ist einer und er hat keinen Sohn. Das steht oben. Ich kann das nicht lesen, aber mir wurde es gesagt, was es heißt. In der Bibel, und das kann ich selbst lesen, steht in Johannes 3,16: So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es einen einzigen Sohn gab, auf das alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Jetzt von Allah wird gesagt, er ist einer und er hat keinen Sohn. Über den Gott, der uns in Christus erschienen ist, wird gesagt: Gott hat die Welt so geliebt, dass es einen Sohn gab. Ist das jetzt derselbe Gott? Angenommen, zwei Menschen treffen sich in Deutschland, hier in Hückeswagen, und die kommen ins Gespräch und stellen fest, sie waren beide in Österreich und beide kennen einen Hans-Peter in Österreich. Ja, allerhand, das muss ja dasselbe sein. Dann sagen die anderen: Ja, den Hans-Peter, den ich komme, der wohnt in so einem Bergkaff da, ist Bergführer und hat 3 Kinder. Und der andere sagt: Ah, den Hans-Peter, den ich kenne, und der Hans-Peter übrigens, ich bin jetzt 48 Jahre alt, und der andere sagt: Na, mein Hans-Peter, den ich kenne, der wohnt in Wien, ist alleinstehend und 21 Jahre alt. Und dann sagen sie: Ah, weißt du was, das ist wahrscheinlich trotzdem dasselbe. Das würde niemand sagen. Aber Freunde, genau das wird heute gemacht im Namen der Religion. Allah und Gott, der sich in Christus offenbart, ist nicht derselbe. Die Inhalte sind so unterschiedlich. Ja, oberflächlich mag vieles ähnlich sein. Vom Inhalt her völlig gegensätzlich, zum großen Teil, nicht in allen Teilen. Und im Namen der Vernunft möchte ich alle Menschen ermutigen, nach der Wahrheit zu streben. Es ist auch so, Wahrheit ist immer exklusiv. Darum die Verse, die in der Bibel so anstößig sind für manche, ist zum Beispiel im Johannesbrief, wo Jesus sagt: Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Wir lesen in der Apostelgeschichte: Es ist in keinem anderen das Heil als nur in Jesus Christus. Im 1. Timotheus 2,5 lesen wir: Es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und Menschen, nämlich Jesus Christus. Da stoßen sich viele Menschen, ich kann das auch verstehen. Das klingt im ersten Moment sehr einschränkend. Also das ist ja eng. Aber wisst ihr was? Ein Mann, von dem ich viel gelernt habe, Ravi Zacharias, ein Inder, ist als Teenager am Totenbett fast, wo er fast gestorben wäre, Christ geworden. Er hat gesagt, wenn uns Gott 1000 Wege gegeben hätte, um errettet zu werden, dann würden wir um 1001 Wege fragen. Denn das Problem ist nicht die Limitation der Wege. Das Problem ist die Härte unseres Herzens. Maria von Eben-Eschenbach hat gesagt, wir suchen die Wahrheit, aber finden wollen wir sie nur dort, wo es uns beliebt. Seht ihr, das Problem ist nicht, dass es nur einen Weg gibt. Das Problem ist, wir wollen es auf unsere Art. Aber die Wahrheit ist immer exklusiv. Und wisst ihr, was auch witzig ist? Manchmal bekommen Christen den Vorwurf, ihr seid zu eng. Es gibt auch kleinkarierte Christen, das ist kein Thema. Aber wenn die Leute sagen, die Christen sind zu eng, wisst ihr, was ich denen sage? Oft auch, die meisten Menschen sind furchtbar eng. Ihr müsst mal meiner Frau zuschauen, wenn die Kleider kaufen geht. Da hängen 100 oben. Sage ich, ja, nimm halt das. Das ist halt, ja, das tut da, nimm oder nimm das. Sagt sie, ja, ist das schon? Ja, nimm das. Na, das muss genau, da muss alles genau passen. Unheimlich eng. Oder wenn ich zum Zahnarzt gehe, da sage ich nicht, ja, reiß halt irgendeinen raus, ich bin ein toleranter Mensch. Oder? Na, nur der darf sein. Manchmal, wenn man Leuten beim Essen zuschaut, was sie weglassen, extrem kleinkariert. Aber wenn es zu Gott kommt, da soll auf einmal alles wahr sein und alles passen. Freunde, da müssen wir schon die Realität des Lebens einbeziehen. Und seht ihr, der Grund, warum ich an Jesus Christus glaube, ist nicht, weil es mir dadurch besser geht, obwohl es geht mir besser. Wisst ihr, warum ich an Jesus glaube? Weil er die Wahrheit ist. Ich glaube nicht an Jesus, nur weil es mir besser geht. Das kannst du auch Marihuana nehmen. Das hilft dir auch ein bisschen, damit du dich besser fühlst. Ich glaube an Jesus Christus, weil er der Weg, die Wahrheit und das Leben ist. Ab und zu bekomme ich die Frage, gerade von Leuten, die relativ erfolgreich sind, denen geht es relativ gut, da bekomme ich die Frage, kürzlich wieder mal, hat gesagt, ja, warum soll ich Christ werden? Warum soll ich Jesus annehmen in meinem Leben? Wisst ihr, was hinter dieser Frage steckt? Die Frage ist die, ja, wie könnte Jesus mein Leben noch verbessern? Und ich antworte diesen Menschen, der Grund, warum du an Jesus glauben sollst, ist nicht, weil du dich dann besser fühlst, weil er die Wahrheit ist. Ich bin als 15-Jähriger zum Glauben an Jesus gekommen. Ich habe damals in unserer evangelischen Kirche, ganz konservative evangelische Landeskirche da, wir hatten einen Jugendwart, der hat uns von Jesus erzählt. Ich bin da 2 Jahre lang hingegangen, jeden Samstag in diesen Jugendkreis, vor allem, weil die Mädchen hübsch waren. Mir damals schon interessiert. Aber er hat immer von Jesus erzählt. Und nach 2 Jahren Zuhören kam ich zum Schluss, was der sagt, das stimmt. Und wisst ihr, was auch interessant war, wenn ich zurückschaue? Als ich Jesus Christus angenommen habe in mein Leben, da bin ich keinem Fremden begegnet. Ich wusste, das ist schon immer mein Gott gewesen. Es ist interessant, Menschen, die Jesus finden, die merken, ich komme nach Hause. Da ist nichts Fremdes an ihm. Wir wissen, das ist mein Herr. Und darum habe ich gesagt am Anfang, wenn ein Mensch an dem Punkt ist, wo er sagt, diese Welt kann nicht genug sein, für den ist es nur noch ein Schritt, um zu Jesus zu finden. Weißt du, um die Wahrheit zu entdecken, bitte schau nicht auf den Glauben eines Menschen, sondern auf das Objekt seines Glaubens. Was meine ich damit? Und zwar, das war vor Jahren, habe ich mal auf einer Berghütte gepredigt. Im Sommer sind wir viel unterwegs in den Bergen, schlafen wir oft in Hütten und so. Und am Abend habe ich halt auch einen Unterricht gemacht, so wie jetzt, Gruppe von ungefähr 50 oder was immer. Und eine der Mitarbeiterinnen von der Hütte hat zugehört. Und sie war im Sommer gerade in Indien und in Nepal und überall. Und dann hat sie nach dem Vortrag zu mir gesagt, ihr Christen seid so arrogant. Ihr glaubt, die Wahrheit zu haben. Sie hat gesagt, ich war in Indien, in Nepal, ich habe Hindus gesehen, die sind noch hingegeben als du. Ich habe Buddhisten gesehen, die glauben noch stärker als du. Habe ich ihr gesagt, weißt du, das glaube ich dir auf der Stelle. Dass es Hindus gibt, die mehr glauben als ich, das glaube ich sofort. Ich ziehe meinen Hut vor ihren Glauben. Dass ein Buddhist einen hingegebenen Glauben hat als ich, auch keine Frage, die gibt es ganz sicher. Ich bin kein extrem Glaubensmann, ich habe sehr viele Zweifel. Aber was ich hier auch gesagt habe ist, weißt du, die Sache ist nicht, wer mehr glaubt. Die Sache ist, wer glaubt die Wahrheit. Um ein Beispiel zu nehmen, ich bin öfter mal in Schweden, da unterrichte ich auch in einer Bibelschule. Und da sind im Winter die Seen extrem zugefroren. Das ist super, da kannst du mit den Lastwagen hin und her fahren, da sparst du dir viele Kilometer. Und in Österreich sind die Seen auch zugefroren, manchmal. Aber da bin ich extrem vorsichtig, weil das Eis ist nicht dick. Gell? Und in Schweden auch, der Leiter, mein Freund, hat gesagt, komm, gehen wir über den See. Und ich denke, da muss ich ein bisschen aufpassen. Sind wir sogar mit dem Auto drüber gefahren dann. Aber weißt du, du kannst zum Beispiel am Ufer von einem See stehen und sagen, das Eis auf diesem See ist extrem dünn, aber weißt du was? Ich habe großen Glauben. Ich glaube, dass ich von diesem Ufer an das andere Ufer rüberkomme, weil mein Glaube wird mich über den See bringen. Du kannst mit deinem großen Glauben, voller Hingegebenheit, über den See gehen, wo das Eis nur so dünn ist. Du wirst mit deinem großen Glauben einbrechen, erfrieren und tot sein. Andererseits, wenn das Eis so dick ist, kannst du am Ufer stehen mit zitternden Beinen und sagen, na, das schaffe ich nie, na, da komme ich nie drüber, ich werde sterben. Und dann zitterst du aber mit kleinen Glauben aufs Eis und zu deiner Überraschung, du kommst ans andere Ufer. Warum? Weil dein Glaube so groß war? Nein, das Objekt deines Glaubens hat gehalten. Und darum, Freunde, seid nie beeindruckt vom Glauben irgendeines Menschen, so beeindruckend das sein mag. Jeder Hindu, der hingegeben glaubt, und ich bin in 2 Wochen fahre ich wieder nach Indien, eine Konferenz dort mit Pfarrern. Und jeden Hindu, der glaubt, den werde ich schätzen für seinen Glauben, aber ich werde ihn fragen, was ist dein Objekt? Worauf baust du deinen Glauben? Denn das ist es, was dich halten wird. Und darum prüfe immer das Objekt deines Glaubens. Sieh denn darum, wenn Leute an Mondkalender glauben, ich mache das überhaupt nicht lächerlich, sollten wir nicht. Aber ich frage die, was glaubst du da eigentlich? Von wem entspringen diese Ideen? Darauf baust du dein Leben. Oder ein Hindu, ein Bekannter von dem Freund, den ich in Indien habe, der hat einen kleinen Schimpansen. Und diesen Schimpansen, den opfert er jeden Tag, bringt er einen Blumenkranz oder was immer, denn das ist sein Gott. Tut mir leid, aber mein Glaube an diesen Schimpansen mag groß sein, aber dem vertraue ich meine Seele nicht an. Seht ihr? Und darum sagt Jesus Christus, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben und niemand kommt zum Vater außer nur durch mich. Ein letztes noch und dann bin ich fertig. Geht's nur 3 Minuten? Ihr seid sehr super. Jetzt habe ich kein Wasserglas da. Ist da was? Das ist versteckt. Ja, das ist versteckt. Gell? Ein letztes noch, weil es über Wahrheit geht. Zum Beispiel, ich behaupte jetzt, das hier ist genau ein Viertel Liter Wasser. Jetzt sagt der Jörn, der ist klüger als ich, sagt Hans-Peter, völliger Blödsinn, das ist kein Viertel Wasser, das ist höchstens ein Fünftel Liter Wasser. Sagt, nein, das ist ein Viertel. Sagt, nein, Fünftel. Viertel, Fünftel. Wer hat recht? Wer sagt die Wahrheit? Was müssen wir jetzt tun? Wenn wir es genau nehmen würden, wir müssten nach Paris fahren, denn dort ist die europäische Eichstelle für Maße und Gewichte. Und dort gibt es das Originalgefäß von einem Viertel Liter. Jetzt müssten wir nach Paris fahren, dann würden wir das Wasser in das Original Viertel Liter Gefäß einfüllen. Wenn der Inhalt von dem genau mit dem Originalgefäß übereinstimmt, habe ich die Wahrheit gesagt. Wenn nicht, hat Jörn die Wahrheit gesagt. Denn wisst ihr, was Wahrheit ist? Immer das, was dem Original entspricht. Warum ist Jesus die Wahrheit? Weil Jesus gesagt hat, ich und der Vater, wir sind eins. Wer mich sieht, der sieht genau den Vater. Denn ich entspreche genau dem Original. Darum bin ich die Wahrheit. Warum sagt Jesus, du sollst nicht lügen? Weil Jesus nie lügt. Warum sagt Jesus, du sollst treu sein? Weil Jesus immer treu ist. Warum sagt Jesus, du sollst nicht morden? Weil Gott Leben ist. Er ist die Wahrheit. Und seht ihr, du kannst jeden anderen Religionsstifter nehmen und dann vergleiche ihn mit dem Original. Dann findest du raus, wer die Wahrheit ist. Denn die Wahrheit entspricht immer dem Original. Und darum glaube ich an Jesus Christus, weil er die Wahrheit ist. Und ich möchte dich ermutigen, wenn du Jesus noch nicht kennst, schau ihn dir genau an. Prüfe ihn. Du kannst ihn prüfen. Ein großer Vorteil, übrigens nur nebenbei. Ein Moslem in einem moslemischen Land darf den Koran nie hinterfragen. Darauf steht die Todesstrafe. Denn wenn du ihn hinterfragst, findest du sehr bald große Probleme. Die Bibel ist das hinterfragteste Buch, das es auf der Welt gibt. Kein Buch wurde mehr zerrissen, mehr hinterfragt, mehr kritisiert. Und bis heute steht es. Denn wenn jemand sagt, er ist die Wahrheit, dann darf er nicht bedroht sein, wenn du ihn hinterfragst. Darum übrigens, sei nie bedroht, wenn Menschen dich hinterfragen und deinen Glauben. Es kann sein, dass deine Erkenntnis der Wahrheit nicht da ist, dass du jede Frage beantworten kannst. Aber sei nie bedroht. Denn wenn Jesus die Wahrheit ist, dann muss er jeder Rückfrage standhalten. Ich bin jetzt schon, wie lange bin ich schon Christ? Über 30 Jahre. Ich habe extrem viel gelesen, weil ich bin ein Zweifler von Natur. Glaube ist nicht meine Stärke. Aber ich bin jetzt 48 Jahre und mein Glaube an Christus ist heute stärker als je zuvor. Weil ich mich damit befasst habe und weil Christus sich immer bestätigt hat. Darum bin ich gerne Christ und bin froh, zu ihm zu gehören. Und ich möchte dich einladen, auch zu Jesus zu gehören. Er wartet auf dich. Und erinnere dich, es ist ein Nachhausekommen. Er ist kein Fremder. Er ist nämlich dein Gott und dein Schöpfer. Ich bete noch. Lieber Vater, es ist einfach gut, über die Wahrheit zu reden. Danke, Vater, dass wir, wie wir es in diesem Lied gesungen haben, etwas ist, das bleibt. etwas besteht, nämlich die Wahrheit. Sie wird nie anders. Wir können die Wahrheit unterdrücken, wir können sie wegerklären, wir können sie schmälern, aber wir können sie niemals ändern. Denn die Wahrheit bleibt. Sie ist unveränderbar und sie ist nicht zu finden in etwas, sondern in jemand, nämlich in der Person Jesu Christi. Der da ist, der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ich danke dir, Herr Jesus, dass ich zu dir gehören darf, dass ich in dieser Welt leben kann, wie sie wirklich ist, ohne sie beschönigen zu müssen, und dennoch Hoffnung habe, weil ich die Wahrheit habe. Und Vater, ich bete für diese Welt, dass wir, die Menschen, die Wahrheit entdecken und erkennen. Ich bete für diesen Abend, Herr, für Menschen, die dich vielleicht noch nicht kennen, dass sie nach der Wahrheit fragen und sich von dir beschenken lassen mit dem Leben und mit deiner Liebe, damit unser Leben Sinn hat, damit wir wissen, wozu wir da sind, wo wir hingehen und woher wir kommen. Jesus, danke, dass du die Antwort bist auf all diese Fragen und dass die bis heute und in Ewigkeit Bestand hat. Danke, Herr, für deine Liebe zu uns, für deine Geduld. Sei du unser Herr. Was wir am Herzen haben, können wir noch in der Stille vor Gott bringen.